palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, die Sonne scheint. Ich habe jetzt doch dennoch mal meine Gartenarbeit links liegen lassen. Okay, sagen wir eher Balkonarbeit und mich ins dunkle Aufnahmeverlies begeben. Aber dafür scheint mir direkt mein Podcast Prudi ins Ohr und erwärmt mein Herz. Mario Soike ist am Stissel, darf man das noch sagen? Moin moin!
Das darf man auf jeden Fall noch sagen. Moin auch nach München. Aus dem Norden lacht der Hamburger Regen.
Oh, oh, das tut mir leid.
wie immer.
Ja, hier ist eitel Sonnenschein, aber weil du ja sonst immer so aufgedreht bist, habe ich dich mal gebeten, eine Yogastunde vor der Aufnahme einzulegen.
Genau.
Ja, wie fühlst du dich so?
Zuerst dachte ich, ich könnte mich nicht mehr bewegen, aber jetzt fühle ich mich viel besser.
Es ist anstrengender, als man denkt, ne?
Könnte ich auch direkt schlafen gehen, das ist super anstrengend, ja.
Ja. Und am Schluss.
Also man kann das natürlich auch, es gibt ja so verschiedene Arten, man kann das ja auch sehr entspannt mit einfach nur Dehnung machen oder eben einfach, oder halt mit ja, Drillinstruktorübungen. Und das war heute das Zweite.
Und die Entspannung am Schluss kickt immer richtig rein. Da schläft man wirklich fast ein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Voll gut. Kann ich jedem und jeder, die hier zuhört, wärmstens empfehlen.
Gibt es denn sowas wie eine Position, der gesperrte Präsident? Oder muss man sagen, der Unantastbare oder der in die Berufung gehende Testfälscher? Das ist natürlich alles Blödelei, ne?
Den Unantastbaren gibt es bestimmt.
Ja. Okay. Ab wann fallen Podcasts eigentlich unter den Schutz der Kunstfreiheit? Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Anruf von Lotito bekomme. Nee, ganz, also bevor ich mich jetzt verzettle, mach du doch mal kurz und sachlich, weil auch in der Länderspielpause gibt es in Anführungszeichen Neues aus der Serie A bzw. von Lazio.
Ja, wir haben es uns ja gedacht. Lazio steigt natürlich nicht ab, obwohl sie der Corona-Geschichten schuldig befunden wurden. Das Urteil ist, glaube ich, am Freitag gekommen. Und Lazio muss eine Geldstrafe bezahlen, 150.000 Euro. Und Präsident Claudio Lotito wird für 7 Monate gesperrt. Die Clubärzte Fabio Rodia und Ivo Pulcini für 12 Monate. Zur kurzen Erinnerung, Lazio hat am 1. November war es, glaube ich, gegen Torino Spieler eingesetzt, die in Champions-League-Spielen vorher positiv getestet worden sind und haben sie dann in ihrem eigenen Büro, also nicht ihr eigenes, aber in einem Büro außerhalb Roms in Avellino negativ testen lassen. Und das fanden alle, die daran beteiligt waren, außer Lazio, dann am Ende gar nicht so cool, verständlicherweise. Dann gab es eben dieses Verfahren und jetzt gab es das Urteil und der Höchstsatz, also die Höchststrafe, wäre quasi der Zwangsabstieg gewesen. Aber jetzt kriegt Lazio nicht mal Punkte abgezogen. Und das Torino-Spiel, das hatte ich ja so aus Parma-Sicht ein bisschen befürchtet, dass das noch im Nachhinein umgewertet werden könnte. Lazio hatte das 4-3 gewonnen. Der positiv getestete Ciro Immobile hatte da auch ein Tor geschossen. Torinos Aktien in dieser ganzen Geschichte haben vor dem Gericht einfach nicht gezählt. Ich kenne mich mit Rechtsterms nicht so aus, aber in dem englischen Bericht, den ich gelesen habe, stand, dass Torino als Interested Party nicht zugelassen war in dem Prozess.
Heißt aber jetzt, das Spiel bleibt so.
Genau.
Aber trotzdem geht Lazio in Berufung.
Ja klar, denn Lotito will natürlich nicht gesperrt bleiben. Obwohl er das ja eigentlich schon kennt. Ich glaube, nach Calciopoli war, glaube ich, auch schon mal gesperrt.
Ja, aber was heißt denn gesperrt genau für einen Präsidenten? Darf er dann nicht mehr ins Stadion oder was darf er nicht mehr machen? Das kann er doch trotzdem über sein zweites Prepaid-Handy machen.
Ja, also ich schätze, er darf auch an Verhandlungen und so nicht mehr teilnehmen und eben auch Lazio nicht mehr in, also wenn es in der Liga irgendwelche Abstimmungen gibt, darf er dann Lazio nicht mehr da vertreten. Solche Sachen. Also im Grunde genommen macht es wahrscheinlich nicht wirklich einen Unterschied.
Na, okay. Nun gut, danke auf jeden Fall für die kurze News. Dann Andiamo, lass uns mal zumindest halbwegs sportlich werden. Ich habe tatsächlich auch auf deine Empfehlung hin ein wenig U21 EM geguckt, aber dann doch eher irgendwie sporadisch und nicht immer vollkommen aufmerksam. Was mir so in Erinnerung geblieben ist vom ersten Spiel gegen Tschechien von den Azzurrini, unnötiger Punktverlust. Ein Skamaka-Tor, das schön rausgespielt war. Ein doofer Platzverweis von Tonali. Nochmal gelb-rot in der Nachspielzeit für Markiza. Jetzt hatte ich mir aufgeschrieben, dass du gerne ergänzen darfst. Du hast gesagt, du hast es nicht gesehen. Können wir eigentlich... Ja, war... Also Skamaka hätte auch noch ein zweites machen können. War kein ganz so runder Start auf jeden Fall für die U21 Italiens in dieses Turnier.
Tschechien hat einen guten Kader, das mal dazu gesagt. Und glaube ich auch grundsätzlich eine vernünftige taktische Grundordnung, ist so ein bisschen die beste Generation seit der Großen mit Rosicki, Koller und so, glaube ich, die sie da im Moment am Start haben. Aber ja, trotzdem eigentlich mit den Ambitionen, die Italien sicherlich hat, hätte man das bestimmt auch gewinnen wollen, können, sollen.
Ja, aber das mit der Grundordnung unterstreicht auf jeden Fall, das Tor ist dann auch nach einem guten Ballgewinn und schnellen Bällen in die Tiefe entstanden. Starker Steckpass von Cotrone war es vor dem Skamaka-Tor. Das sah dann doch schon ganz gut aus. Ja, dann durch ein Eigentor noch den Ausgleich kassiert und vorne die Dinger nicht gemacht. Und dann geht es eben 1-1 aus. Und dann ist auch schon der zweite Gruppenspieltag gespielt worden. Und da ging dann das Getrete weiter gegen Spanien. Ich sag mal, überforderter Schiri. 3 Platzverweise. Wieder davon 2 für die Azzurrini. Ja, da muss ich jetzt an dieser Stelle einfach einen Gag-Elfmeter verwandeln. Nicolo Rovella, italienische Norbert Meyer.
Ja, safe. Habe ich gestern auch schon bei Twitter geschrieben. Absolute Gedächtnissituation auf jeden Fall. Aber das hat er vielleicht mal irgendwann bei YouTube gesehen oder so und dachte, ja, wenn ich groß bin, mache ich das auch mal so. Für alle, die es nicht gesehen haben, das kurz zur Einordnung. 0-0 ist das Spiel ja ausgegangen und kurz vor Schluss hat Skamaka ein Laufduell mit Mingueza von Barcelona gehabt und hat da ein bisschen zu sehr die Arme ausgestreckt und es zog sich eigentlich schon durch das ganze Spiel, da es eben kommt der Schiedsrichter ins Spiel, der da nicht eingeschritten ist und den Spaniern ihr Spiel halt durchgehen lassen hat. Also die sind immer extrem Neymar-mäßig bei jeder Berührung umgefallen und haben sich 5-mal rumgerollt und das war halt auch bei dem der Fall, also klar, Skamaka darf die Arme dann im Zweikampf nicht so weit oben haben und hat ihn sicherlich auch im Gesicht berührt, aber die Reaktion war natürlich völliger Wahnsinn.
Ja, für Skamaka war es dann gelb-rot, ne?
Genau, für ihn war es gelb-rot und dann gibt es halt eine Rudelbildung und Rovella und Mingueza stehen sich Stirn an Stirn und die Bewegung kommt eindeutig von Rovella, aber er fällt dann hin.
Genau, die Folge war glattrot für den Spanier und dann im Nachgang noch gelb-rot, zumindest fürs Provozieren, für Nicolo Rovella. Aber VAR bei dem Turnier erst ab Endrunde, habe ich gelesen auch.
Ah ja, ja gut, das macht natürlich Sinn.
Sonst hätte das wahrscheinlich so keinen Bestand gehabt. Aber auch da hat sich der deutsche Schiedsrichter, Harm Osmers, ja, finde ich auch, ich habe es mir dann nochmal angeguckt, nicht so clever verhalten. Er ist da direkt in die Rudelbildung reingelaufen. Und meistens ist es so, sage ich es mal aus Schiri-Sicht, dass man eigentlich besser sieht, wenn man ein wenig Abstand aufs Geschehen hat, war er mittendrin. Und ja, hat das alles nicht mehr komplett sortiert bekommen.
Ich glaube auch halt, dass wenn er vorher eben bei vergleichbaren Aktionen, da gab es schon was in der ersten Halbzeit nach einer Ecke oder im Verlaufe einer Ecke, wo Skamaka auch einem Verteidiger angeblich auf den Fuß getreten hat und der ist dann auch also kreischend zusammengebrochen. Da weiß nicht, da hat er dann auch eigentlich eher weiterspielen lassen, aber ich weiß nicht, ob man da als Schiedsrichter dann eingreifen kann und sagen kann, ey, irgendwie reißt euch mal zusammen, so ungefähr.
Zu viel Theatralik kann auch immer als Unsportlichkeit gewertet werden, was dann bei einer normalen Unsportlichkeit die gelbe Karte nach sich ziehen würde. Also
das wäre vielleicht dann an irgendeiner Stelle mal ratsam gewesen, das zu machen. Dann wäre es vielleicht zu dieser Situation, die jetzt dann doch eher unrühmlich ist für alle Beteiligten, würde ich sagen. Vielleicht wäre es dann nicht dazu gekommen. Ist aber tatsächlich auch das Highlight des Spiels gewesen. Also die haben sich taktisch relativ stark neutralisiert, die Mannschaften. Italien hat sehr defensiv gespielt, Spanien kommen lassen, die ja also eigentlich nicht wirklich in den Strafraum reingekommen sind. Der Ruiz da vorne, das ist auch nicht den allergrandiosesten Eindruck gemacht. Italien eigentlich ganz, ganz gut wegverteidigt alles, dann versucht immer mal wieder nach vorne zu spielen. Ich finde das bei so Jugendturnieren immer ganz witzig, dass teilweise dann doch unkontrolliert irgendwie nach vorne gerannt und gespielt wird. Also das, da merkt man dann vielleicht die fehlende Erfahrung, obwohl die ja auch alle schon Erst- oder Zweitligaspieler sind. Aber es sieht einfach zum Teil vom Spielfluss her anders aus als in A-Nationalmannschaften oder bei, auf Club-Ebene.
Ja, safe, weil aber du, ich finde ja, bei Nationalmannschaften kommt da eh immerhin noch hinzu, dass, weswegen ich das auch öfter etwas unattraktiver finde, dass die ja natürlich nicht eingespielt sind.
Klar, stimmt natürlich.
Und wenn du dann nur Jungs hast mit weniger Erfahrung und keine Chiellinis und so, dann sieht das vielleicht in der taktischen Grundordnung immer noch ein bisschen wilder aus. Aber was heißt das jetzt für die Tabelle eigentlich?
Da auch Slowenien und Tschechien unentschieden gespielt haben, muss Italien jetzt am letzten Spieltag nur gegen Slowenien gewinnen. Oder wenn Spanien Tschechien schlägt, was ja der wahrscheinlichste Fall ist, dann würde sogar ein Unentschieden reichen. Also
okay.
Ist ja schön mit drei Punkten weiterkommen.
Na gut, und dann, wie gesagt, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, holt das übrigens nach und genau, geht dann erst im Mai, Juni weiter.
Es gab einen guten Schuss von Fratesi, der an die Latte gegangen ist. Und auf der anderen Seite.
Oh ja, das wollte ich auch noch sagen.
Kurz vor Schluss,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also, da hast du mir noch geschrieben quasi in dem
Moment. Ja, da die letzten 5 Minuten habe ich live geguckt dann. Und also wirklich, der Torwart, Marco Kandisecki, wow, das ist der Erste, hält dann ja auch noch gut. Und dann aber, wie schnell er wieder auf den Beinen ist und den mit den Fingerspitzen noch über die Latte lenkt. Also echt irgendwie Safe des Jahres bislang, so von allem, woran ich mich erinnern kann. Sah im ersten Spiel gegen Tschechien, war er auch schon ganz gut aus. Und jetzt, ja, aus meiner Sicht dachte ich erstmal, auch auf die Aufstellung geguckt, wer steht da eigentlich im Tor, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Hätte ich den, ich sag mal, Signore Fleischeimer, hätte der schon für mich ein Begriff sein müssen? Oder wie sieht's da aus so?
Also der gilt durchaus schon seit Jahren als großes Talent. Der ist auch in den Vorgänger-Nationalmannschaften, also von seit der U17 eigentlich durchgehend immer dabei gewesen. Hat auch oft gespielt. In der U19 war Stammkeeper auch unter dem U21-Nationaltrainer. Jetzt Nicolato heißt er, glaube ich. War er vor 2 Jahren im U19-EM-Finale. Der kommt aus der Jugend von Cesena. Und ist da, als er da in der U17 war, schon für 1,2 Millionen Euro zu Atalanta gewechselt.
Ah, da haben wir sie wieder, die Näschen der Bergamaschi. Ne?
Ja, genau, also da haben sie schon, weiß nicht, wenn Golini jetzt, der auch irgendwie jetzt in der Rückrunde nicht immer den sichersten Eindruck macht, vielleicht kann er den dann nächste Saison irgendwie schon herausfordern.
Der spielt jetzt wo aktuell?
Er ist jetzt gerade ausgeliehen, Karnesecki an Cremonese in die zweite Liga, seit Januar auch erst. Und ist da aber direkt Stammkeeper geworden. Und ich glaube, das ist ja auch für so ein Talent, gerade im Tor, ist das auch nicht selbstverständlich. Weil dann ja doch auch in der Serie B immer gerne mal auf die Erfahrung gesetzt wird. Und von daher schon durchaus beachtlich, finde ich. Und auch seine Leistungsdaten da seitdem. Also 12 Spiele gemacht, 10 Gegentore, 5-0. Und Cremonese krebst eher so am unteren Ende der Tabelle rum. Von daher ist das, denke ich mal, aller Ehren wert.
Ja, und vor allem auch wahrscheinlich dankbar.
Ja.
Sobald da kriegst du schön was aufs Tor, kannst dich gut auszeichnen.
Stimmt, ja.
Ja, emotional dabei. Der hat sich auch immer gut abgefeiert, wenn er eingehalten hat.
Ja.
Der hat mir echt vom Gesamtpaket sehr, sehr gut gefallen. Und vielleicht ja einer für die Zukunft und die Squadra Azzurra.
Total. Also Italien ja auch schon eigentlich immer eine Torwartnation gewesen. Also analog zu die Mannschaft gibt es auch in Italien immer viele starke Torwarte und ich habe da mal reingeguckt, also mal abgesehen von Donnarumma natürlich, der ja sicherlich irgendwie die nächsten 15 Jahre noch Dips auf das Tor haben wird, muss sich da also kein Nationaltrainer, wer auch immer irgendwann auf Roberto Mancini folgen wird, irgendwie Sorgen machen. Also neben Donnarumma und Karnesecki auch Alessio Cragno, Alex Meret, Pierluigi Gullini, Emil Audero, alle unter 27, dann gibt es da noch den Alessandro Plizzari, der im Schatten von Donnarumma aus der Milan-Jugend gekommen ist, gerade an Regina verliehen ist. Und dann kommt da auch noch zum Beispiel einer nach wie Alessandro Russo, der jetzt aktuell der U19-Nationaltorwart ist. Der spielt im Moment ausgeliehen bei Virtus Entella und gehört eigentlich Sassuolo, die ihn 2019 schon für 7 Millionen von Genoa verpflichtet haben.
Was?
Ich schätze mal, dass da auch irgendwie eine Büchertrickserei irgendwie ein bisschen mit drin war, aber also ein großes Talent ist das auf jeden Fall auch.
Ja, krass.
Und der ist 19, auch gerade Stammkraft in der Serie B. Also da alles easy in der Zukunft.
Ja, oder die Qual der Wahl, ne?
Oder das, ja.
La Squadra Eterna.
Ja, die Qual der Wahl ist ein gutes Thema. Jetzt geht's endlich ab, Mann. Wir greifen Mancini unter die Arme. An dieser Stelle sei aus Gründen der Transparenz erwähnt, dass wir vor dem Spiel der Squadra Azzurra in Bulgarien aufzeichnen. Das liegt zum einen an unserem Zeitmanagement, aber zum anderen auch an unserer allgemeinen Wahrnehmung bestimmter Länderspielansetzungen, würde ich mal sagen. Also das verhält sich ungefähr so wie ein Linienrichter zu Toren Ronaldos in der Nachspielzeit oder Katar zu Menschenrechten. Wir verweigern ihnen die Anerkennung.
Stark, finde ich toll, ja.
Auf jeden Fall, also sollte da noch was passieren in Bulgarien, ja gut, eine Verletzung oder so, aber das hat jetzt keinen Einfluss auf das, was wir angekündigt haben, was wir machen. Hier eh nochmal klarstellend, wir stellen jetzt so auf, wie wir spielen lassen würden und nicht, wie wir glauben, dass Mancini nominieren wird, oder? Da sind wir uns einig. Also schon einfach so ein bisschen nicht irgendwie,
ja.
Dass wir jetzt irgendwie nach seinem Aufstellungsstift gehen, sondern einfach so mal, wie wir denken, dass es cool wäre, wenn sie spielen würden. Wir haben uns auf eine Sache im Vorfeld geeinigt. Wir spielen auf jeden Fall wie Mancini 4-3-3, so in der Grundformation mit einem Sechser und zwei Achtern im Mittelfeld.
Genau.
Und dann lass uns mal im Tor beginnen. Also da, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Die Nummer 1 ist Gigi Donnarumma.
Ja, klar. Also gar keine Frage.
Ist nur die Frage, wir haben ja auch gesagt, also wir machen einmal die Squadra, also eine Aufstellung. Da habt ihr uns ja auch echt viel geschickt. Super, schon mal jetzt danke an der Stelle, richtig geil. Aber wir haben auch gesagt, wir machen gleich schon mal den Kader. Deswegen heißt es also Donnarumma im Tor, Haken dahinter, da sind wir uns einig. Wen nehmen wir mit?
Ich habe oder gehe da dann tatsächlich nach Mancios Gusto und verlasse oder würde mich hinter Gigio auf Salvatore Sirigu und Alessio Cragno verlassen. Ich glaube, dann hast du einen erfahrenen und einen jüngeren Guten dabei. Da macht man jetzt nicht viel mit verkehrt.
Ja, da hätten wir die erste Möglichkeit zur Diskussion, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie die Rolle auch zu klein. Ich finde jetzt gerade in dieser Saison Sirigu nicht mehr so berauschend. Aber ja, so als dritter Torwart. Ich hätte mir irgendwie, weil ich auch selber ein großer Fan davon wäre, ich würde, glaube ich, tatsächlich Perin mitnehmen. Aber der ist ja eh komplett aus dem Fokus raus. Ne? Da würden noch eher andere davor kommen.
Glaube ich auch, ja.
Ja, den fand ich immer so gut und der hat so eine Verletzungshistorie. Und ja, aber hast schon recht. Also wenn jetzt nicht irgendwie noch auf einmal Buffon sagt, komm, ich will nochmal mitfahren irgendwie da und die Jungs betreuen, dann wird halt Sirigu der Betreuer. Und der hat ja zuletzt auch mal die Kapitänsbinde getragen, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, der ist ja auch, also Mitte 30, hat alles gesehen. Und ich glaube, der kann diese Rolle auch einnehmen. Und ich würde auch tatsächlich, selbst wenn Buffon sich jetzt offensiv anbieten würde, würde ich der großen Legende, also nicht zum Trotz so, aber ich würde es dann auch nicht machen.
Ja, das wäre dann auch ein bisschen unfair den anderen gegenüber, glaube ich.
Erstmal das und ja, ich glaube, also sein Ende in der Squadra Azzurra, das war auch ja jetzt nicht so großartig. Ich glaube dann als Ventura Nationaltrainer, aber da gab es dann auch so Geschichten, dass er ihm so Messi-mäßig quasi in der Kabine schon mit der Aufstellung ziemlich viel reingequatscht hat. Was da dran ist, weiß man natürlich nicht hundertprozentig, aber ja, ich glaube, der hat halt auch schon sehr starke Meinungen und weiß nicht, ob das dann unbedingt so gut tun würde. Für eine Mannschaft, die sich ja jetzt auch immer ein paar Jahre gefangen hat.
Ja, absolut. Also notieren wir unsere ersten drei Namen im Kader: Donnarumma, Cragno, Sirigu. Gab es noch Namen aus der Community bei den Torhütern, die wir jetzt nicht hatten?
Die gab es nicht. Nee.
Ich glaube, ich habe einmal irgendwo, Golini habe ich irgendwo gelesen, das macht aber keinen Sinn für mich jetzt in diesem Jahr.
Nee, es gab, also ich kann das ja einmal kurz sagen, danke an Markus, Sandro, Silvano, Sina, Davide, Fabius, Michael, Florian und Maschu 1813. die haben ihre Aufstellung geschickt, super geil. Und einige haben auch einen Kader dazu geschickt, einen kompletten, nicht alle. Und einige haben dazu dann auch nochmal so quasi, die könnte man auch noch im Blickfeld haben. Und ich glaube, da stand Golini mit bei.
Ja, okay. Ich dachte, dass Maschu 1813 ihn auf seiner Twitter-Grafik drin hatte, aber ich kann mich auch täuschen.
Okay, kann auch sein, vielleicht habe ich mich dann verguckt.
Ich scroll nochmal schnell durch, oh, ich muss weniger Scheiße bei Twitter posten, ich meine, Interaktionen gehen echt, nee, wobei eigentlich macht es mir großen Spaß. Ah ja, genau, der hatte Donnarumma Cragnogolini.
Okay.
Grüße an dieser Stelle an FTBL Maschu oder @Maschu1813, ich folge neuerdings auch rein.
Dann behalt den mal offen, dann habe ich den vielleicht, glaube ich, gar in der Auswertung gar nicht dabei gehabt.
Ah, okay, ja. Das habe ich auch nicht als Screenshot an dich geschickt, sondern da hatte ich dich nur bei Twitter drunter verlinkt. Aber dann lasse ich das jetzt bei mir offen.
Perfekt. Ja,
das ist eine gute Idee. Der hat auf jeden Fall da noch.
Ansonsten, also in allen Aufstellungen Donnarumma immer die Eins.
Dann lass uns in unsere Viererkette gehen. Ich fange mal an. Rechts habe ich mich für Alessandro Florenzi entschieden, weil ich den schon immer geil fand, auch von der Herangehensweise, Körpersprache, Mannschaftsführung, Komplettpaket, 30 Jahre, finde ich auch ein gutes Fußballeralter, immer noch für einen Außenverteidiger. Aktuell bei PSG am Start, ich sehe ihn das nicht mehr so oft, aber das wäre für mich die Eins auf der rechten Außenverteidigerposition.
Ich habe lange überlegt und wenn er nicht leider schwerer verletzt wäre, hätte ich für Calabria plädiert. Ich weiß, du bist nicht der größte Fan.
Habe ich auch drüber nachgedacht, weil zum Beispiel den hat Maschu hinter Florenzi reingeschrieben.
Ja, ist auch einmal genannt worden, auch unter den anderen Kollegen. Aber ich glaube, das wird nichts bis dahin.
Ja.
Dass der dann wieder richtig fit ist. Und deswegen habe ich dann auch überlegt zwischen Giovanni Di Lorenzo und Florenzi. Und habe mich dann aufgrund der, ja, Florenzi ist offensiv auch stark, Di Lorenzo vielleicht ein bisschen besser noch, aber ich glaube, Florenzi ist defensiv ein bisschen sattelfester.
Ich habe mich auch aufgrund der zunehmenden Fehler in der Rückwärtsbewegung jetzt auch gerade in der Zeit bei Napoli zuletzt gegen Di Lorenzo entschieden.
Ja.
Also bei mir ist er auch im Kader.
Bei mir auch, ja. Können wir festmachen.
Calabria würdest du dann auch sagen, auch nicht mal im Kader?
Nee.
Okay.
Nee, ich glaube, also die genaue Ausfallzeit weiß ich jetzt gerade nicht, aber könnte zu unsicher sein, alles in allem.
Okay, ja, ich habe ihn auch nicht im Kader, dann passt es ja.
Schade, aber naja.
Ja, absolut.
Ja, unsere Community ist nicht mehrheitlich, also in einer großen Mehrheit, aber es gab quasi mit 3-2 Stimmen würde sie sich für Di Lorenzo statt Florenzi entscheiden. Dann gab es noch drei andere Stimmen und zwar für auch eine eben für Calabria, wie gesagt, und zwei für Manuel Lazzari von Lazio. Und das sind nämlich genau die beiden, die auch für eine Dreierkette hinten plädiert haben. Die haben dann Lazzari eben auf diese rechte Schienenspielerposition gestellt. Sicherlich auch eine Möglichkeit, wenn Mancini denn so spielen würde. Dann könnte man darüber auf jeden Fall überlegen.
Ja, finde ich eine gute Saison, sehe ich aber nicht.
Ja, genau.
Lass uns in die Innenverteidigung gehen und ich glaube, jetzt wird es nämlich knifflig. Ich habe Bastoni und Mancini.
Bastoni, Deal. Mhm. Auch klare Mehrheit in der Community. Ich habe mich daneben für Acerbi entschieden.
Ja, lass uns das diskutieren.
Ja.
Also, da kann man auch mal direkt mit dem Kader weitermachen, weil zum Beispiel Lazzari würde bei mir nicht mal im Kader sein, aber ich habe aktuell auch noch Chiellini und Bonucci im Kader.
Du meinst Acerbi, nicht Lazzari.
Nee, Lazzari habe ich nicht mal im Kader, Acerbi habe ich im Kader, aber Acerbi habe ich nicht in der Startformation.
Ah, okay.
Mein Gedankengang, den möchte ich gerne mit euch und mit dir teilen. Bonucci oder Chiellini in der Startelf geht nicht, das hast du auch gesagt. Also wenn, dann müssen sie zusammenspielen.
Ich glaube, Chiellini alleine würde gehen. Bonucci ohne Chiellini geht aus meiner Sicht nicht.
Okay, dann war nämlich, ich habe lange vorhin überlegt, ich ziehe mir gerne Hass auf mich, aber ich habe vorhin echt überlegt, ob ich Chiellini nicht mal mitnehmen würde. Jetzt ist er natürlich gerade, der ist Kapitän, und ja, wir stellen so auf, wie wir aufstellen wollen. Und im letzten Spiel jetzt gegen Georgien haben sogar wieder die beiden gespielt, aber ich sehe das einfach nicht mehr. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Spanier zum Beispiel haben komplett verpasst, den Umbruch zu machen. Und ich finde, das ist eine Stelle, da muss Mancini jetzt den Umbruch schaffen. Und deswegen würde ich beide Routiniers nicht in der Startaufstellung sehen. Und ich habe auch lange überlegt, ob neben Bastoni Acerbi spielt, auch damit du einen erfahrenen Innenverteidiger hast. Ich finde aber, dass Acerbi vielleicht habe ich jetzt auch zu sehr das Bayern-Spiel im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob Acerbi in der Nationalmannschaft so gut funktioniert, wie er zwischenzeitlich bei Lazio funktioniert hat und ob das einer für die Startelf ist.
Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
Andererseits natürlich wieder zwei junge Innenverteidiger. Ich habe dafür halt zum Beispiel links Spinazzola, wenn wir das mal gleich mit reinnehmen.
Ich auch.
Okay, siehst du, dann hätten wir zumindest zwei erfahrene Flügelspieler. Aber braucht man trotzdem noch einen Ü30 in der Innenverteidigung? Ist Acerbi so gut? Und dann musst du natürlich weiter überlegen, wenn ich Nationaltrainer wäre und du nimmst Bonucci und Chiellini im Kader mit, funktioniert das, dass die beiden sich auf die Bank setzen? Das hat ja bei Juve zum Teil nicht funktioniert am Anfang mit De Ligt und so. Da hast du ja auch Geschichten gehört von wegen hier, dieses alte weise Männer setzen sich halt durch.
Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Um das fortzuführen, also Bonucci würde bei mir gar nicht mitkommen. Mhm. Ich finde, der ist durch irgendwie.
Ja.
Chiellini würde ich tatsächlich auch für die Kabine und für seine Führungsstärke noch mitnehmen, sehe ich aber auch nicht mehr in der Startelf irgendwie.
Okay, da gehe ich mit, pass auf, dann ich streich Bonucci raus, dann gehe ich auch mit. Einen von den Alten nehmen wir nicht mit. Wenn du den gar nicht mitnehmen würdest, dann kommt, weil ich habe eh tendenziell einen zu großen Kader. Ich bin um jeden froh, den ich streichen kann. Ich streiche Bonucci.
Ja, ich habe jetzt vier Innenverteidiger dabei. Ich weiß nicht, ob man fünf lieber nimmt, aber...
Warte mal, Bastoni, Mancini, Chiellini, Acerbi, das sind die vier Innenverteidiger, oder?
Ja, genau.
Okay, nee, mehr würde ich auch nicht mitnehmen, weil der fünfte wäre dann bei mir Bonucci gewesen. Und wie gesagt, gerne streichen, weil vorne haben wir noch mehr Qualität am Start.
Dann lass uns doch sagen, wir nehmen Mancini für die Startaufstellung, weil er einfach die bessere Saison als Acerbi spielt.
Ja, und weil wenn wir Acerbi und Chiellini nicht in der Startelf machen und das gepostet wird, das auf jeden Fall Engagement gibt.
Genau.
Fuck.
Das ist ja, gesagt, ist ja das wichtig Wort für uns ja. Agenturensöhne.
Ah, apropos bei dem Wort, da habe ich gestern eine gute Doku gesehen.
Ja, ich habe keine Lust drauf gehabt. Aber ja, man hörte, dass sie gut sein soll, ja.
Sie ist tatsächlich mal, man geht ja immer mit wenig Erwartung an sowas ran und sie sind gut, aber sie ist gut, aber es gibt genug Momente, wo selbst unbeteiligte Personen aus meinem Haushalt gerne Sachen in den Fernseher geworfen hätten.
Hm. Alles klar.
Ja, für den Hintergrund, es geht um eine Doku, die im ZDF lief von Kollegen Preyer, der das sehr gut gemacht hat und wo es um Bundesliga-Fan Investorenkonflikte geht. So, ich glaube, mehr, da muss man kein Journalist sein, damit ihr das selber rausfindet, um was es geht.
It's true.
So, erstmal einen Apfel jetzt.
Den goldenen.
Und wenn du links auch Spinazzola hast, dann haben wir uns auf unsere Viererkette geeinigt, aber hol uns noch ab, was da die Community sonst noch so gesagt hat.
Genau, also da auch Bastoni gerade gesagt, klarer Favorit. Mit insgesamt 7 Nominierungen für die Startelf. Gleich auf dahinter tatsächlich mit jeweils 4 Mancini und Bonucci. Also bei der Community genießt Leonardo Bonucci auf jeden Fall noch Credit. Ich, um das nochmal kurz auszuführen, warum ich ihn da nicht sehe, wenn er nicht einen Barzagli oder Chiellini neben sich hatte, war er immer nicht wirklich gut. Also er kann diese Führungsrolle offensichtlich nicht und das ja, sein absolut verkorkster Milan-Wechsel zum Beispiel. Aber naja.
Mhm.
Also jeweils eine Stimme gab es auch für Acerbi und Chiellini und eine, ich glaube das war der Flo, war auch für Romagnoli tatsächlich.
Ich habe vorhin auch, und der steht nämlich auch bei Maschu, hinter Chiellini, steht auch Romagnoli und ich habe auch drüber nachgedacht, ob man nicht die Kombination Bastoni Romagnoli machen wollen würde. Ich hatte es selber gar nicht mehr so präsent und jetzt ist er ja gerade eh verletzt, aber er hat ja doch dieses Jahr, gerade in der Phase, als es bei Milan nicht so gut lief, schon auch ordentlich abbekommen und auch zu Recht abbekommen.
Ja.
Und deswegen ist er bei mir auch nicht im Kader.
Ja. Sehe ihn auch dann nicht als die Führungspersönlichkeit neben Bastoni tatsächlich.
Mhm.
Auch wenn er Kapitän von Milan ist, aber da ist ja schon dann doch, also Kjær ja trotzdem immer irgendwie eher der Abwehrchef.
Dann lieber zwei Junge, die sich von anderen leiten lassen, als ein Halbgarn, oder?
Ja.
Gut, also unsere Viererkette steht. Dann lass uns das einfach mal mit dem Kader auffüllen. Also wir haben von rechts nach links Florenzi, Bastoni, Mancini, Spinazzola.
Emerson gab es auch noch eine Stimme für links, aber sonst auch alle anderen für Spinazzola.
Genau, und dann hätte ich noch 4 Bankspieler, für jeden Position eine sozusagen.
Mhm.
Chiellini, Acerbi, oder?
Sie.
Di Lorenzo?
Sie.
Emerson.
Deal.
Okay.
Genau so.
Kein Toloi, der ist noch ab und zu gefallen, ne?
Genau, der ist auch nochmal genannt worden, jetzt nicht für die Startelf, aber für den Kader. Ja, natürlich auch bei Atalanta ziemlich stark. Ist aber tatsächlich, also ich weiß halt nicht, wie der in der Viererkette ist einfach. Also wann er das letzte Mal gespielt hat.
Und dann kommt natürlich hinzu, wir denken nicht wie Mancini, aber wir denken ja für unser eigenes Managerspiel sozusagen. Oh, an dieser Stelle, der Hinweis, Cross-Promo, wenn ihr das schon am Montag hört, Montagabend bin ich zu Gast bei den Kollegen von Fums und Krätsch, die bei Twitch immer Fußballmanager spielen und währenddessen streamen. Also ich bin echt ein Boomer anscheinend. Ich verstehe dieses Twitch-Ding nicht, aber ich habe mich mal dazu breitschlagen lassen. Die haben ihre letzte Saison durchgespielt mit Schalke und die in die Conference League geführt, glaube ich. Wow. Und jetzt wollen sie mit einem italienischen Verein anfangen und haben mich da als Experten hinzugezogen, falls sich das jemand anschauen möchte.
Kanesecki verpflichten, erster Tipp.
Genau, das habe ich auf dem Schirm. Mal sehen, mit welchem Team sie dann im Endeffekt spielen. So, genau, wir machen uns einen eigenen Fußballmanager und da muss man ja auch an Kabinenansprache denken. Und da, wie gesagt, ich hatte ja auch die Gedanken, nimmst du Chiellini mit, will der dann spielen, Bonucci. Und ich glaube, da ist Chiellini sogar eher einer, der sich unterordnen kann, weil Bonucci, um jetzt nochmal irgendwie komplett unstrukturiert zu dem anderen Ding zu kommen, gebt dir vollkommen recht, dass er hat immer jemanden neben sich gebraucht und er ist doch schon auch der, der mich vom Intellekt nie so richtig überzeugt hat und eher ein Unruheherd ist als ein Chiellini.
Glaube ich auch.
Also, wir nehmen mit Chiellini, Acerbi, Di Lorenzo und Emerson und sliden ins Mittelfeld, in unser Dreier-Mittelfeld. Ich bin mir ziemlich sicher, weil du schon oft sehr positiv über ihn gesprochen hast, dass in unserem zentralen Mittelfeld Locatelli von Sassuolo startet.
Auf jeden Fall. Sehe ich nach der Entwicklung der letzten anderthalb bis zwei Jahre, würde ich gerne sehen. Auch wenn die Konkurrenz groß ist. Ich habe ihn flankiert von Nicolo Barella natürlich.
Ja, safe, kommen wir nicht drum rum. Ne?
Ja, aktuell besten italienischen Mittelfeldspieler. Und dann war die Wahl zwischen Verratti und Jorginho und da habe ich mich jetzt mal für den Chelseaner entschieden.
Ja, Deal. Deal. Müssen wir aber, glaube ich, trotzdem ausdiskutieren, oder? Also jetzt aktuell ist er gerade nicht dabei, weil er auch angeschlagen ist.
Ja.
Er hat natürlich unter Tuchel insgesamt und auch davor schon nicht unter Lampard die Rolle, die er unter Sarri hatte, weil er natürlich ein Sarri-Schützling ist. Aber ich bin ein riesengroßer Fan von ihm und ich glaube, wir zwei als Trainer können ihm die Rolle geben, die er dann sehr, sehr gut ausfüllt. Glaube ich, einer, der mit seiner Ballsicherheit einem Barella noch mehr Räume auch nach vorne gibt. Dadurch, dass wir eh Barella haben, brauchen wir nicht einen zweiten Wadenbeißer wie Verratti, der natürlich auch technisch super ist, aber so ein Jorginho, der gefühlt eigentlich immer auf halber Geschwindigkeit läuft, aber trotzdem, er ist so die brasilianisch-italienische Version eines Mesut Özil, ist bisschen weiter hintergezogen und ich mag solche Spieler einfach, weil ganz viele Leute auch immer gar nicht sehen, was die alles richtig machen.
Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Also an Özil habe ich nicht gedacht, aber trotzdem sind das so meine Gedanken gewesen. Ja, ihn zusammen mit Locatelli für den Spielaufbau und Barella als Dynamiker zwischen den Linien, das weiß nicht, kann ich mir ganz sexy vorstellen.
Ja, voll. Da habe ich echt Lust drauf, so auch mal bei FIFA zu spielen. Gut, dann sind wir da super einig. Wie war die Community denn einig?
Barella 100%. Mhm. Alle, natürlich alle. Dann tatsächlich fast alle für Verratti.
Mhm.
Und für die dritte Position gibt es einen Gleichstand zwischen Locatelli auch und Pellegrini.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Und jeweils, also die haben beide drei Stimmen bekommen und dann gab es jeweils noch eine Stimme für Jorginho, eine für Cristante, das war Roma Ultra Markus.
Ja, wirklich, sorry, danke für die Einzelung, Markus, aber willst du mich verarschen, wirklich?
Ich glaube, er meint deswegen, hat das dazu geschrieben, wegen der defensiven Stabilität und so weiter, aber naja, dafür hat er dann gesagt, er lässt Florenzi draußen, damit es nicht zu viele Römer sind.
Ja, komm, da hätte er auch ehrlich sein können, dass er es ihm nicht verzeiht, dass er weg ist, aber
ja.
Ja. Nee, ist ja alles gut. Das ist ja auch, ich habe ja auch die meiste Zeit Nationalmannschaft geguckt, wenn halt dann auch noch Spieler meines Vereins dabei waren.
Ja.
Aber das wird eine Weile erstmal nicht mehr passieren.
Und dann gab es noch eine Spezialnennung, auch für die Startelf tatsächlich, und zwar Vincenzo Grifo.
Aber vorne dann, oder?
Ja, das war, glaube ich, in einem von mit Dreierkette mit den Systemen.
Ah, okay, also 3-4-3 dann.
Ja, genau, irgendwie so.
Okay. Ja, sehe ich nicht.
Nee, sehe ich. Ich mag Grifo sehr gerne, ist auch ein netter Typ so. Super Standardschütze natürlich, aber sehe ich nicht, auch gar nicht im Kader.
Ja, dito. Bei Pellegrini habe ich auch drüber nachgedacht. Also jetzt so wie wir spielen eh nicht, weil wäre dann eh schwierig. Also den hättest du ja dann fast in, ja, du hättest ihn für Jorginho oder sogar für Barella spielen lassen müssen, weil er ja dann doch noch mehr OM ist.
Ja.
Pellegrini hat mich diese Saison ein bisschen enttäuscht, ab und an.
Ja, also macht immer nicht alles aus seinem Potenzial gefühlt. Er hat natürlich jetzt auch gerade seit Dzeko weg ist, nochmal eine speziellere Verantwortung als Kapitän bei der Roma und jetzt so die absolute Integrationsfigur. Und ich glaube, dass ihm das teilweise noch ein bisschen zu groß ist. Also wie ist der Spruch mit den Schultern?
Ja, das ist, also ich meine, vielleicht bei mir hat er eventuell auch das Problem, dass ich viele von diesen Roma-Spielen gesehen habe, wo sie dann irgendwie nur unentschieden gespielt haben oder ja, sich lange sehr, sehr schwer getan haben, wo ich mir dann gerade von ihm erwarte, dass er sich mehr zwischen den Ketten auch bewegt, mehr Ideen beisteuert. Und das habe ich dann nicht gesehen. Er kann mich irgendwie in der zweiten Aprilwoche davon gerne überzeugen. Da habe ich gesehen, dass ich mich um Roma Bologna kümmern darf. Das ist dann, glaube ich, der zweite Spieltag.
Könnte ja ganz nett werden.
Ja, denke ich auch. Das ist ein schönes Spielchen. Aber deswegen ist er für mich auch nur im Kader und dann als Ergänzung von der Bank auf jeden Fall.
Ja, same.
Wie sieht sonst bei deinen Bankspielern aus? Also dann haben wir Pellegrini und Verratti auf jeden Fall.
Genau. Und dann habe ich noch einen dritten Mann fürs Mittelfeld. Und das ist, und noch mal eine andere Option reinzubringen, Pessina.
Yes, den habe ich auch.
Stark.
Ich guck mal, wie das geil. Ja. Und war es das dann? Schon haben wir dann insgesamt nur 6 Mittelfeldspieler.
Genau.
Das passt aber auch, weil viele von unseren Stürmern wahrscheinlich solche Sachen auch drauf haben, ne?
Genau, sehe ich auch so.
Mhm.
Geil. Dann gab es noch in den Kader-Geschichten der Community, gab es Pessina, wurde da auch mal genannt, und dann noch Tonali und Sensi.
Mhm, ja, Sensi sehe ich nicht, nee.
Wäre natürlich schön, wenn er in Form wäre, dann wäre er sicherlich ein Kandidat.
Ja.
Tonali, ja, irgendwie. Ja, auf der einen Seite wäre es cool, ihm diese Erfahrung mitzugeben.
Ja, aber soll man ein Jahr später machen.
Ja, dann bei der WM.
Genau, der wird jetzt auch noch irgendwie seine Sperre absitzen. Dann soll der dann mal sich auf die U21-EM-Endrunde konzentrieren, sollten sie denn noch weiterkommen.
Ja, genau.
Ich habe noch, weil ich es offen habe, Maschu hatte noch, klar, das ist nicht die Position, aber hatte hinter Barella noch Zaniolo geschrieben.
Ja,
immer liebend gerne, aber jetzt diesen Sommer bei der EM, selbst wenn er die letzten 4 Spieltage mitnehmen kann, noch.
Nee, glaube ich auch nicht.
Sehr, sehr schade, aber dafür ist dann auch ein Pessina, finde ich, das müssen wir belohnen.
Genau.
Den müssen wir mitnehmen.
Tolle Entwicklung gemacht jetzt in den letzten Monaten.
Ja. Denn lass uns an die Front gehen. Oh Gott, was für eine scheiß Redewendung. Lass uns in.
Nee.
Nee, okay. Ja. Lass ich aber drin, nur damit man auch. Nein, ja. Nein. Links Lorenzo Insigne.
Ja. Auch Community. Komplett dabei, ich auch, klar.
Rechts Federico Chiesa.
Ja,
ja,
natürlich.
Über die rechte Seite können wir gleich nochmal sprechen. Mittelstürmer.
Belotti.
Ja, absolut ja. Klar, Immobile wieder getroffen, aber ich glaube, dass in diesem Team mit vielen kleineren, wendigeren Spielern und ja, der macht schon auch immer seine Tore, hat auch jemand aus der Community geschrieben, aber das darf man jetzt nicht falsch verstehen, auch Immobile arbeitet viel oder arbeitet auch viel bei Lazio, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir vorne einen Toro brauchen. Einen, der sich da aufreibt und der dann doch nochmal irgendwo einen reinköpft, und wenn er nur bis zur 70. nur gearbeitet hat und 9 Ballkontakte hatte und dann ausgewechselt wird und kein Tor gemacht wird und alle sagen, ja, ein Turniertor, Belotti, das hat nicht gebraucht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Mannschaft von Mancini, so wie er spielen lässt, und ich glaube, das ist, glaube ich, sogar auch wirklich was er, okay, wenn jetzt Immobile bis Saisonende nochmal 15 Mal knipst, dann wird es natürlich super schwierig für ihn, nicht aufzustellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Mancini auch ein wenig so denkt wie wir. Und ich glaube, dass im ersten EM-Spiel sowohl bei uns, bei Fußballmanager, Serie Amore Edition, als auch bei der Squadra Azzurra, dass Andrea Belotti ins Turnier starten wird.
Ich kann es mir auch vorstellen. Ich glaube, also das, was du sagst, der reibt sich auf und macht dann natürlich auch dadurch Räume frei, in die zum Beispiel Barella dann aus der Tiefe stoßen kann, die Insigne und Chiesa extrem zugutekommen, statt dass die eben dafür da sind, um Immobile sozusagen zu füttern, kann das, glaube ich, ein sehr harmonisches Angriffstrio einfach sein.
Ich habe jetzt noch 4 Bankspieler. Ist einer zu wenig, dadurch, dass wir 2 vorne in der Abwehr gestrichen haben. Aber ich glaube, da wird es jetzt nochmal knifflig. Also Giro, klar, im Kader.
Genau.
Bernardeschi. Ich bin eigentlich lange Zeit überhaupt kein Fan von ihm gewesen. Und ich will auf jeden Fall aber trotzdem festhalten, dass er nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern dass er auch bei Juve Sachen gezeigt hat, wo ich gedacht habe, yo, wird es doch noch was mit ihm? Aber ich glaube, es kam auch aus der Community, weil er halt in der Nationalmannschaft funktioniert.
Ja.
Startelf ist er bei mir nicht, aber ich glaube, ich würde ihn trotzdem mitnehmen.
Haben auch einige gesagt, ja. Einer hat ihn auch in die Startelf gestellt und einige andere auch für den Kader genannt, auf jeden Fall. Ich habe ihn nicht drin.
Okay.
Ich sag mal, meine beiden Optionen jetzt für die, also neben Immobile für den Angriff wären Moise Kean und Domenico Berardi.
Okay, Berardi habe ich auch. Dann kommt der schon mal hinter Immobile. Das Moisken habe ich nicht. Ich hätte dann noch Politano. Hm. Weil das war auch eine Diskussion, die angeregt wurde von der Community. Ja.
Ist tatsächlich nicht wirklich genannt worden. Ich habe ihn aber auch unter, ja, schade um, Doppelpunkt. Politano Bernardeschi habe ich aufgeschrieben.
Brauchst du Moisken noch, wenn du Belotti und Immobile hast?
Ja, der kann ja auch so eine hängende Rolle und da kann auch auf außen, ne? Also es ist kein reiner Mittelstürmer.
Ja, aber das kann Berardi auch.
Ist richtig. Ja, es ist schwierig.
Also ich finde es eh unfassbar, sich auf einen 23-Mann-Kader zu einigen. Dass wir es bei der Elf geschafft haben, finde ich schon außerordentlich stark. Jo.
Dann wäre ich tatsächlich auch saisonbedingt eher noch bei Politano als bei Bernardeschi. Auch wenn ja, er bei der Squadra immer besser ist.
Das auf jeden Fall, aber das wäre ja, dann hätten wir, warte, ich hatte 26, 2 habe ich gestrichen, wären 24, müsste einer von meinem Tableau hier runter. Dann hätten wir Immobile, Berardi, oder?
Mhm.
Und dann darf noch einer und 2 auf Abruf.
Genau, dann ist es entweder Kean oder Politano.
Weil größeres Talent Kean?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der, ja gut, Politano hat doch gerade als Joker jetzt dieses Mal sehr gut funktioniert bei Napoli, muss man natürlich sagen, muss man ihm auch zugutehalten. Aber ich glaube auch in so einem engen Spiel, er hat jetzt auch noch ein bisschen was gelernt von Bappe und so.
Ja, dann hat er doch eher Scorer-Potenzial als Matteo Politano. Oh, ihr liegt zurück. Ah, ach so, du willst ihn auf dem Linken haben. Okay, ja, dann schieß ihn mal aus dem Stadion. Ah, du bleibst hängen an 2 Spielern, die wissen, dass du nach innen ziehst. Ja, okay. Moisken, Politano und Bernardeschi auf Abruf.
Ich habe können wir so sagen? Ich habe auf Abruf Zaccagni und Di Marco stehen, um dann einfach.
Wie viele sind denn auf Abruf? Ich habe gerade vorhin nochmal gegoogelt, aber 23 Mann, groß ist der Kader. Mhm. Und wie viele sind aber auf Abruf? 2 oder 3?
Weiß ich nicht so genau. Du hast vorhin 2 geschrieben, damit habe ich jetzt gearbeitet.
Ja, okay. Aber wenn wir dann Politano und Bernardeschi nicht mitnehmen, muss nicht dann auch einer von denen auf Abruf sein?
Ja, klar. Dann statt Zaccagni vielleicht, damit wir Di Marco noch einen defensiveren.
Okay, also Matteo Politano und Di Marco auf Abruf.
Ja.
Bernardeschi hat die Chance, sich über den Sommer neu tätowieren zu lassen.
Genau. sich einen Verein zu suchen, bei dem er Stammkraft wird.
Ja.
Ist ja nach Parma ausleihen lassen.
Das hat mir großen Spaß gemacht, tatsächlich, muss ich sagen.
Ja.
Also nochmal auf jeden Fall danke auch an das Stinktier bei Instagram mit Profilbild für die Idee mit der Kaderzusammenstellung. Marius hat es schon gesagt, ich sage es trotzdem nochmal, großen Dank an alle ZuhörerInnen, die uns immer beliefern, jetzt bei den Squadras, Marcos, Sandro, Silvano, Sina, Davide, Fabius, Michael, Florian und Maschu 1813.
Einer von denen ist noch Caputo genannt.
Ja,
Kader.
Stimmt, natürlich, klar.
Ja, aber
ich glaube, der wartet in Italien und wenn sie den Pott holen, dann sperrt er die Bierbrauerei auf.
Glaube ich auch. Finde ich gut.
La Squadra Eterna.
So, das waren sehr, sehr viele Einsendungen, sehr viel Auswahl an Spielern, großen Spaß gemacht, die Qual der Wahl gehabt, aber ich finde auch, man merkt daran wieder, muss ich auch mal sagen, Marius, wie nah wir uns schon gekommen sind, seit wir diesen Podcast machen und obwohl wir uns immer noch nicht in real gesehen haben, ne? Es ist echt eine Frechheit, wirklich unfassbar.
In der Distanz getrennt, in der Meinung vereint.
So ist es. Und da noch kurz eine Sache bezüglich der Auswahl kam dann von Michael, der sich ja auch beteiligt hatte, noch die Frage auf, ob, ja, man hat so eine große Auswahl und andere Nationen wie zum Beispiel San Marino haben diese Auswahl nicht und ob denn nicht zum Italiener, die jetzt halt irgendwie so zweite, dritte Wahl wären, die Möglichkeit hätten, für San Marino aufzulaufen. Du hattest dann schon so gemeint, muss man da nicht geboren sein etc. pp. Und ja, für Fußball sind schon einige Leute irgendwo eingebürgert worden. Ich glaube, auch beim Handball hat man es mal bei Katar gehabt. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Also, du kannst natürlich dich einbürgern lassen in San Marino. Dafür brauchst du aber eine gültige Aufenthaltserlaubnis und musst 30 Jahre in San Marino gelebt haben. Also, wenn du sonst keine Eltern hast, die dort in diesem Staat, der ja in Italien drin liegt, geboren sind etc. pp., sind da die Aufnahmebedingungen doch eher schwierig und du musst dann auf deine frühere Staatsbürgerschaft verzichten. Bin mir nicht sicher, ob ein Italiener auf seinen italienischen Pass verzichtet, weil hinzu kommt auch, dass San Marino eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht anerkennt. Du darfst noch nie wegen einer Straftat in San Marino oder im Ausland verurteilt worden sein. Das kommt noch dazu. Und noch nie eine Haftstrafe generell gehabt haben. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Fußballer das zutreffen würde. Ja. Aber ist relativ schwierig und wirkt dann insgesamt doch eher wie ein kleiner elitärer Staat, der, wie sagt man, den Fokus jetzt nicht zwingend auf die Fußballnationalmannschaft legt. Weil sonst, glaube ich, wären die schon ein bisschen früher auf die Idee gekommen und hätten da mal irgendwie den oder die, mir fallen keine Namen ein, eingebürgert. Wobei das Gedankenspiel von Michael fand ich gut. Hilft alles nichts, wird nicht so kommen, San Marino also nicht die neue Weltmacht. Und es kamen noch weitere Fragen rein, jetzt zum Beispiel von Davide bezüglich Trainersituation bei den Top-Teams. Das heben wir uns, glaube ich, mal für nächste Woche auf, oder?
Ja, das machen wir dann wieder zum Liga-Alltag. Haben wir jetzt so eine kleine Sonderausgabe sozusagen mal, die Länderspielpause gut genutzt vielleicht. Machen wir Liga, wenn Liga ist.
Genau, das machen wir dann wieder im geregelten Serie-A-Alltag. Eine Sache, die jetzt auch irgendwie in die Länderspielpause gefallen ist, worüber ich noch kurz sprechen wollen würde. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, Alvaro Morata, Grüße an dieser Stelle, hat sich geäußert und hat auch über seine Zeit bei Chelsea gesprochen und hat da so ein bisschen über Mental Health gesprochen und gemeint, dass er in der schwierigen Zeit bei Chelsea auch schon einen Psychologen gesehen hat und dass er glaubt, dass es bald auch Alltag sein wird für Fußballprofis, neben normalem Training halt irgendwie auch einen Psychologen oder einen Therapeuten zu sehen, weil es ihm da irgendwie sehr schlecht ging und er hat es gemeint, er hat jetzt noch nie Depressionen gehabt, aber er war wirklich nah dran und hat sich dann einen Psychologen gesucht oder gestellt bekommen und ist ja auch nicht mehr so einfach. Ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber ab und an muss man ja relativ lang warten, wenn man dieses Thema angehen möchte und er hat auch irgendwie damit unterstrichen, dass ihn das sozusagen bewahrt hat, davor irgendwie in die Depression zu verfallen. Hat dann auch irgendwie noch einen spannenden Satz gesagt, wo er gemeint hat, wenn dein Kopf nicht funktioniert, dann bist du selbst dein schlimmster Feind. Mich hat das irgendwie als an dem Tag, als es kam, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte, aber mich hat super überrascht, dass da mal wieder irgendwie ein Profispieler, der so im Fokus steht, so damit rausgeht. Fand ich sehr unterstützenswert. Weiß nicht, hast du das auch so mitbekommen gehabt?
Gar nicht so sehr. Also ich habe es im Feed auf jeden Fall gesehen und dann auch mal angeklickt. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall auch immer gut, wenn die Reichweite, die diese Leute halt auch haben, dazu nutzen, da schlaue Sachen über diese Themen zu sagen. Gut auf jeden Fall. Gut, dass es ihm offensichtlich auch wieder besser geht.
Ja. Also hat er irgendwie den rechtzeitig den Faden bekommen und deswegen würde ich irgendwie gerne euch, so sollte es euch irgendwie manchmal so gehen, dass ihr ja nicht wisst, wohin mit euch, wenn ihr selber nicht so richtig wisst, was los ist, aber ihr einfach merkt, dass es euch schlecht geht, holt euch da Hilfe, holt euch da auf jeden Fall Hilfe, gerade in den Zeiten, weil ja, er hat auch gesagt, das ist eine Krankheit, wie wenn du dir den Fuß brichst und dann gehst du auch zum Arzt. Aber viele Leute gehen nicht zum Arzt, weil sie dann irgendwie selber entweder nicht wissen, was das eigentlich ist, weil sie vielleicht Angst vor einer Diagnose haben, aber im ersten Moment kriegst du gar keine Diagnose. Und er hat ja selber auch gesagt, er hatte jetzt keine Depression, aber das hat ihm halt geholfen, da irgendwie jemanden zu haben, der vielleicht nicht aus eurem direkten Umfeld ist, mit dem ihr über Sachen sprecht, jetzt gerade angesichts der Tatsache, dass man vielleicht sonst auch nicht so viele Freunde hat zum Austauschen oder mit denen zu reden. Manchmal sind es ja irgendwelche, manchmal hat man auch einen Moment, an dem man merkt, dass es soweit ist. Ich hatte selber auch, das ist 4 Jahre her gewesen, also die Thematik beschäftigt mich eh schon länger, auch aus familiären Gründen, und ich hatte mal einen Erlebnis nach Feierabend, da habe ich noch bei Sky gearbeitet, da bin ich an die nächstgelegene S-Bahn-Station gelaufen und habe auf dem Weg runter zur S-Bahn eine Person gesehen und wir hatten Blickkontakt und ich fand es irgendwie komisch und habe dann auf mein Handy geguckt, wie man das halt immer so macht. Und 3-4 Minuten später, als die S-Bahn einfuhr, habe ich in Richtung S-Bahn geguckt und da hat sich die Person, und ich konnte dann leider nicht mehr weggucken in dem Moment, aber die hat sich da sozusagen 30 Meter von mir entfernt auf die Schienen geworfen und ich weiß es heute noch, die hat sich erst geduckt und dann hat sie, kurz bevor die S-Bahn kam, die sich aufgerichtet und
krass, ja.
Das war das war eh irgendwie 3-4 Tage, Wochen Albträume, aber das hat auf jeden Fall für mich, war das so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, mich beschäftigen nur die Bilder, die da gerade passiert sind, aber mich hat da viel mehr beschäftigt, mich hat da auch irgendwie meine eigene Psyche beschäftigt und das war ein Moment, der auch Auslöser dafür war, dass ich selber endlich mal gesagt habe, auch wenn du nicht zwingend Akutes hast, aber wenn du nur dieses Gefühl in dir hast, dass irgendwann manchmal nicht was passt, dann geh zum Arzt, dann geh erst zum Hausarzt und sprech mit dem und dann kannst du dir erstmal einfach 10 Probesitzungen verschreiben lassen und das habe ich gemacht und mir hat das sehr, 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 sehr geholfen und ich würde jetzt auch ungefähr, ich bin an dem Punkt, wo Morata ist, ich weiß, ich glaube nicht, dass ich Depressionen habe, aber ich bin an dem Punkt, dass ich das sehr gut finde, wenn ich alle paar Wochen mal jemanden sehe, mit dem ich über meinen Kopf reden kann. Und das ist unfassbar wichtig. Und es ist unfassbar wichtig, dass ihr das macht, bevor dann irgendwie sowas passiert. Und ja, passt einfach auf euch auf. Und guckt euch an der Stelle auch zum Beispiel, Kurt Krömer hatte jetzt eine neue Staffel, den Kollegen Sträter zu Gast. Da ist überraschenderweise auch über das Thema gesprochen worden und das war gar keine Comedy-Sendung wie normalerweise, aber ist anstrengend, wenn man selber damit zu tun hat, auf jeden Fall sich das anzuschauen, aber es ist sehr aufschlussreich und es gibt sehr viele Möglichkeiten und das wird immer größer und habt da keine Angst davor, euch helfen zu lassen. Genau, das wollte ich mal gesagt haben.
Ja, wie mache ich jetzt weiter?
Einfach wie immer, das ist eh auch für Leute, die vielleicht jemanden haben, bei dem sie das merken, dass es so ist, dass es so irgendwie jemanden irgendwie deswegen anders zu behandeln ist, kann ich aus meiner eigenen Warte sagen, ist das Schlimmste für die Person, glaube ich, ja. An sich. Einfach irgendwie da sein. Das ist ganz gut. Und sich das selber, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, nicht zu Herzen nehmen, wenn man halt mal nicht helfen kann in dem Moment. Dafür seid ihr auch nicht da. Genau dafür ist dann eine professionelle Hilfe da. Die helfen dann. Nicht ihr müsst den Druck der Leute auf euch laden und helfen, die wieder gesund zu machen oder so, weil ihr, keine Ahnung, euren Geschwistern, Family, was weiß ich was, wenn die Fieber haben, dann seid ihr auch nicht dafür da, die wieder gesund zu machen. Es sind andere Leute dafür da. Und in der Zeit, ja, keine Ahnung, bringt die mal zum Arzt, regt die an, fahrt die dahin, helft denen und ansonsten, ich für mich kann sagen, mich nervt es, wenn man so oft fragt, wie es einem geht oder so, weil mal geht es einem so, mal geht es einem so. Heute geht es mir super gut, ist auch wieder Sonne da und so. Es gibt Tage, an denen geht es einem nicht so gut. Aber ja.
Ja, wichtiges Thema auf jeden Fall. Vielen Dank für die offenen Worte.
Ja, sehr, sehr gerne. Und dann, ja, freuen wir uns wieder, wenn wir weiter über Fußball reden können hier. Das ist genau. Ja dann.
Nächste Woche, nächstes Wochenende ist schon wieder Ligabetrieb.
Endlich, muss ich sagen. Ich meine, das ist auch wieder sowas, das merkt man dann auch. Wir haben ja schon oft drüber geredet, über, oh, und es ist so viel Fußball und manchmal nervt es einen. Aber wenn halt der Fußball, der dann stattfindet, einen nicht so krass tangiert, dann vermisst man schon auch selbst den Geist der Spielserie A-Fußball wieder.
Stimmt schon.
Kann ich mich nicht von freisprechen.
Ja.
Oder?
Im Vergleich jetzt zu dem, was jetzt halt gerade das Programm ist, doch total. Ja. Wenn ihr euch auch so drauf freut, könnt ihr ja mal gucken, ob euch noch irgendwelche Fragen einfallen. Ab von der Trainersituation, das werden wir dann behandeln. Ansonsten stehen euch die bekannten Kanäle dazu zur Verfügung. Positives wie negatives Feedback nehmen wir immer gerne mit.
Gerne unter Klarnamen.
Ja, nicht irgendwelche Schulmädchengeschichten oder was war das. Ja, genau. Guckt euch Mario bei Fums und Gretsch morgen am Montagabend live bei Twitch. Ja.
Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, ob ich noch mal in mein Italien-Langarm-Shirt passe.
Schicke ich dir mein WM 2006 Alberto Gilardino-Trikot per Express-Versand vorbei.
Oh, nice. Ja, ich habe das auch mal irgendwo im Retro-Shop jetzt irgendwie mir geholt. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, Puma. Ich weiß gar nicht genau, ob das zuzuordnen ist oder ob das...
Damals war Puma auf jeden Fall. Ja.
Ja, okay, dann ist es das. Aber ohne Rückennummer bei mir. Aber Gilardino ist schon... Guck mal, da kriege ich direkt schon wieder gute Laune. Genau, bin mal gespannt, wie das wird mit dem Fußballmanager-Dasein. Ich finde, wir haben heute unser Fußballmanager-Dasein sehr gut gehandelt. Haben eine schöne Startformation. Die wird sicherlich auch noch auf den sozialen Kanälen geteilt. Ansonsten sagt uns gerne, falls ihr jetzt noch nicht unter denjenigen wart, die Einsendung gemacht haben, wo wir komplett falsch lagen, wen wir unbedingt noch mitnehmen müssen und wen aus dem Kader streichen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restländerspiel, Zeitbums, Woche, dies, das. Und dann freue ich mich sehr drauf, wenn wir wieder nächsten Montag über die Serie A sprechen, Marius.
Wunderbar, genau. Habt auch schöne Feiertage alle.
Oh ja.
Osterruhe. Ne?
So ist es. Ne? Frohe Ostern, bleibt gesund und bis dann. Arrivederci.
Ciao, ciao.
Fums.